Es geht heute um die Auswirkungen von Ostern. Und unser lieber Paulus, der den Brief heute schreibt, der Predigtext ist den Kolosserbrief, der bringt es auf den Punkt und doch klingt es so theoretisch. Und deswegen brauchen wir Gottes Heiligen Geist, damit wir etwas von dem verstehen, was Gott uns heute durch diesen Text, durch diesen Brief von Paulus an die Kolosser sagen möchte. Ich wünsche euch Gottes Gnade und Barmherzigkeit, ein offenes Herz und eine offene Seele, einen offenen Verstand. Amen. Ich lese euch den Text nochmal vor, damit ihr vielleicht nochmal ganz genau hinhört und versteht, was ich meine. Paulus schreibt in Kolosser 2, die Verse 12 bis 15, mit ihm, mit Jesus, seid ihr begraben worden in der Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. In der Elberfelder Übersetzung lautet der letzte Vers, die Elberfelder Übersetzung versucht immer sehr genau aus dem Griechischen ins Deutsche zu übersetzen, und die übersetzt Vers 15, den letzten, er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt, in ihm, in Jesus, hat er den Triumph über sie gehalten. Und wenn die Leute in Kolossä, die Leute von Kolossä, dieses Wort hörten, Triumph, dann könnt ihr euch vielleicht vorstellen, was sie damit verbanden. Nämlich Rom. Die Macht, die mit Soldaten andere Völker besiegt hat, Feinde bezwungen hat. Und dann wurde ein Triumphzug gehalten, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und das gab es nur für besonders große, ehrenhafte Siege. Eine Zahl hieß, dass mindestens 5000 Feinde besiegt werden müssten und dann gab es eben diesen Siegeszug. Von Triumphbögen, habt ihr schon alle mal gehört. Durch diese Triumphbögen wurde gezogen. Ein großer, ehrenvoller Sieg wurde errungen, aber eben in unserem Predigtext geht es nicht um irgendeinen militärischen Sieg oder um eine Schlacht, sondern über den Sieg, um den Sieg Gottes durch Jesus am Kreuz und durch die Auferstehung. Wen hat er besiegt? Den Tod. Das Böse, alle Mächte. Es ist kein x-beliebiger, großer, ehrenhafter Sieg, sondern es ist der größte Triumph der Menschheitsgeschichte. Und es geht heute um diese triumphalen Auswirkungen von Jesu Sterben und seiner Auferstehung für uns, für dich und für mich. Darum geht es. Was hat Ostern, was hat das Kreuz, was hat das Sterben von Jesus für uns für Auswirkungen? Und die Auswirkung Nummer eins ist, jeder Mensch, der an das Sterben und an die Auferstehung von Jesus glaubt, ist durch die Taufe einfach begraben worden. Und da hört man gleich raus, was soll das? Ich bin nur begraben worden, was ist da mein Vorteil? Was habe ich denn davon, mit Jesus am Kreuz zu sterben und begraben zu werden? Spinnt Paulus? Ich möchte nicht begraben werden. Aber er sagt es so. Wir sind begraben durch unsere Taufe, durch unseren Glauben an Jesus Christus. Und das macht man deutlich, indem ich mich taufen lasse. Bist du getauft? Ah, ist ja leichtes Nicken da bei Familie Georgi, das ist gut. Die Taufe ist das Zeichen, Leute, seht mich an, ich glaube an Jesus Christus, ich glaube an sein Kreuz, sein Sterben und ich glaube an seine Auferstehung. Das ist eine öffentliche Zuschaustellung meines Glaubens. Deswegen darf Taufe niemals im Geheimen geschehen, sondern muss ein öffentlicher Akt sein. Und ich brauche mich nicht schämen, dass ich getauft bin, weil damit stehe ich zu dem, woran ich glaube. Und dann sagt Paulus heute hier, wenn du getauft bist, bist du begraben worden mit Jesus Christus. Was soll das bedeuten? Was stellt ihr euch darunter vor? Vielleicht etwas salopp gesagt, meine schlechte Seite, deine und ihre schlechte Seite wurden mit Jesus Christus begraben. Die sündhafte, die bösartige, die schlechte Seite von mir ist mit Jesus begraben worden, ist tot. Denn die Folge, wenn ich meine schlechte Seite nicht loswerde, meine sündhafte, ist nach der Bibel der Tod. Wenn ich es nicht schaffe, diese schlechte Seite, diese sündhafte Seite zu meinen Lebzeiten loszuwerden, ist der Lohn dafür der Tod. Das schreibt Paulus in einem klaren Satz in Kapitel 6 seines Römerbriefes. Dort schreibt er, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Wenn du diese schlechte Seite behältst, ist der Lohn, den du dafür kriegst, der Tod. Das ist keine schöne Nachricht. Und doch müssen wir dadurch, das zu verstehen, damit wir verstehen, was am Kreuz geschehen ist. Gott drückt nicht ein oder zwei Augen zu und sagt, ach Schwamm drüber, was du alles für Mist gebaut hast, was du alles für blöde Taten gemacht hast, für doofe Worte anderen Menschen gesagt hast, was du Schlimmes über andere gedacht hast alleine, ist alles nicht so schlimm, Schwamm drüber, komm, du kommst in den Himmel. Sagt er nicht. Das ist die harte Botschaft der Bibel, des Neuen Testamentes auch. Trotz aller Barmherzigkeit, aber vielleicht ist es eben auch Barmherzigkeit, dass Gott das einfach so klar sagt. Durch Paulus, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber ich möchte leben. Und Gott möchte das auch. Und deswegen sagt er, wer an Jesus Christus glaubt, wird mit ihm begraben. Die schlechte Seite, die sündhafte Seite. Und die bleibt begraben. Das ist die gute Botschaft. Und dann weckt mich Gott wieder auf, wie er es in Jesus gezeigt hat, und die schlechte Seite bleibt im Grab. Die ist ein für alle Mal gestorben. Die 10 Gebote zeigen wie mit einem Finger auf dich und mich und sagen, Marc, die Gedanken, das ist nicht gut. Das ist nicht Gottes Wille. Marc, da hast du gelogen, da hast du geklaut, da hast du betrogen, da warst du neidisch. Und das Gesetz, die 10 Gebote, könnt ihr euch einfach bildlich vorstellen, zeigen auf dich und auf mich und sagen, du bist schlecht. Du bist Sünder. Du kommst da nicht raus. Selbst deine Gedanken reichen aus, dass Gott dir alles vorhält. Und die 10 Gebote klagen dich an. Da ist Marc, ein Sünder, ein schlechter Mensch. Und Gott kennt die schlechte Seite von mir und von dir bis zum kleinsten Detail, bis zum kleinsten Gedanken, bis zu deinen Träumen. Und er hat keine andere Wahl, als uns zu verurteilen. Schwamm drüber geht nicht, wenn jemand gerecht ist. Da muss die Sache auf den Tisch. Aber wenn wir an das Kreuz und die Auferstehung Jesu glauben, dann bietet uns Gott damit an, dass diese schlechte, sündhafte Seite begraben wird und begraben bleibt. In Römerbrief Kapitel 7, könnt ihr mal in Ruhe nachlesen, vergleicht Paulus dieses Sterben mit einer Ehe. Hört sich im ersten Augenblick nicht so schön an, aber macht es vielleicht deutlich. Paulus sagt, ein Mensch ist sozusagen verheiratet mit dem Gesetz, den 10 Geboten, die uns immer wieder wie ein nerviger Ehepartner darauf hinweisen, du bist Sünder, du bist nicht perfekt, Gott kann dich so nicht leiden. Du bist Sünder und das jeden Tag, immer aufs Neue. Ich hoffe, dass ihr nicht so einen nervigen Ehepartner kennt. Aber Paulus sagt, so ist das mit dem Gesetz, du bist damit verheiratet und das Gesetz sagt dir jede Sekunde, jeden Tag, du bist schlecht, du bist Sünder. Du kannst vor Gott nicht so bestehen, du wirst verurteilt werden von Gott zum Tod. Und mit diesem Glauben an Jesus Sterben und Auferstehen, stirbt dieser Ehepartner, sagt Paulus. Und du bist frei. Das Gesetz, der Ehepartner, der dich immer wieder anklagt und auf dir rumhackt und dir klar macht, dass Gott dich verurteilen wird, ist begraben. Und du bist frei. Keiner mehr, der dich anklagt. Keiner mehr, der dich nervt. Römerbrief, Kapitel 7. Lest es mal nach. Und dann kommt dieses wunderbare Bild aus dem Kolosserbrief. dass man sich, dass du dir wirklich so vorstellen solltest. Gott nimmt deinen Schuldbrief, all deine schlechte Seite, all die Liste, diese Riesendatei, wo alle Gedanken und Taten und Worte, die du jemals falsch gemacht hast, aufgeschrieben sind. Und der Kolosserbrief sagt, Gott nimmt diesen Schuldbrief, er hebt ihn auf und nagelt ihn ans Kreuz. Er heftet ihn ans Kreuz und hat diese Schuld, die auf diesem Schuldbrief steht, getilgt. Die ist weg. Deine schlechte Seite ist nicht mehr existent. Deine Sünden, die ganze Liste, ist sauber, ist weg, getilgt. Gott hat nichts mehr gegen dich in der Hand. Gar nichts. Und was heißt das, wenn Gott nichts mehr in der Hand hat? Dann hat Gott freie Hände, um dich willkommen zu heißen. Vorher war es der Schuldbrief, aber den hat er ja abgelegt und ans Kreuz geheftet. Und jetzt hat er die Hände frei, dich willkommen zu heißen. Oder wie beim verlorenen Sohn, bei dem schönen Gleichnis, dich in die Arme zu nehmen. Vorher ging das nicht. Denn deine Liste, die war so lang, dass Gott beide Hände dazu gebraucht hat. Ohne den Glauben an Jesus verbringst du zwar schöne Tage auf der Erde und wir bilden uns ein, dass wir leben. Aber Gott weiß, dass wir auf den Abgrund zusteuern, das Ende des Lebens. Und wenn wir diese schlechte Seite nicht loswerden, diese Sünde, dann werden wir angeklagt werden. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist aber, dass Gott das überhaupt nicht möchte. Und dass er uns eben den Weg bietet, die schlechte Seite zu begraben, durch den Glauben an Jesus und, um das sichtbar zu machen, durch die Taufe. Und Gott hat euch mit Jesus lebendig gemacht, schreibt Paulus in Vers 13, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Diese Unbeschnittenheit des Fleisches klingt so ein bisschen unbegreiflich und schwierig, ist natürlich ein jüdisches Bild der Beschneidung. Aber letztendlich will Paulus nur sagen, mit dieser Unbeschnittenheit des Fleisches, dass unsere schlechte, böse Seite immer noch Teil von uns ist. Nicht weggeschnitten, könnte man sich das brutalerweise vorstellen. Nicht begraben, um in dem Bild von Paulus zu bleiben. Aber ich wiederhole es nochmal, weil es so wichtig ist. Wer durch den Glauben an Jesus, durch die Taufe, seine schlechte Seite ablegt, begraben lässt von Gott, dem sind alle Sünden vergeben. Da steht tatsächlich alle Sünden drin. Sind wirklich alle meine Sünden vergeben? Oder sind nur alle meine Sünden vergeben, die ich bis zu dem Zeitpunkt meines Glaubens und meiner Taufe getan habe? Fängt Gott danach eine neue Schuldnerliste an? Eine neue Liste von Sünden, die ich tue? Kann ich als gläubiger und getaufter Mensch überhaupt noch sündigen, wenn Ankläger und Sünde mit mir begraben wurden? Ich weiß, es ist für Sonntagmorgens eine schwierige Frage. Es ist ein hochtheologischer Text. Aber das Schöne ist, Theologie will nichts anderes als Leben schenken, als Hoffnung geben. Und deswegen heute das Nachdenken darüber. Kann ich als Christ, der gläubig ist, getauft ist, überhaupt noch sündigen? Denn wir haben es ja gehört, die schlechte Seite, die Sünde der Ankläger wurde begraben, ist nicht mehr da. Wer soll mich noch anklagen, wenn mich Gott in die Arme nimmt, wenn Jesus für mich gestorben ist, wenn er lebt? Ja, jeder Sündiger, jeder gläubiger und getaufter Christ sündigt weiter. Ich kenne keinen Menschen, und das wird es auch nie mehr geben, der ohne Sünde ist. Der einzige ist Jesus Christus. Alle anderen, auch die Christ geworden sind, alle Menschen sind Sünder und bleiben Sünder. Aber wenn du Christ bist, wenn du an Jesus glaubst, hat die Sünde keine Macht mehr über dich. Die Sünde führt nicht mehr zum Tod. Und Gott fängt keine neue Liste an über deine Schulden, über deine Sünden. Wo hängt denn die Liste von deinen Schulden, von deinen Sünden? Paulus sagt, die wurde ans Kreuz geheftet. Und da hängt sie eben auch noch. Deine Liste hängt am Kreuz. deine ganze Sündendatei. Sie liegt nicht mehr auf dem Schreibtisch des Richters, der dich verurteilen will, der dich anklagen will. Sie liegt nicht mehr auf dem Vollstrecker, sondern sie ist ans Kreuz geheftet worden durch Gott selbst. Und da hängt sie eben. Und wenn noch was dazukommt, dann wird die Liste ergänzt. Aber sie hängt am Kreuz. Da hängt sie. Alles, was da noch notiert wird, bleibt am Kreuz. Und vor allen Dingen dürft ihr eins nicht vergessen, wenn Gott über alle Sünden redet, dann kennt er dein Leben vom Anfang bis zum Ende. Und er weiß, wenn er sich auf dich einlässt, was noch in deiner Zukunft passieren wird, was du noch für Sünden tun wirst. Und alle die hängen am Kreuz. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Natürlich werden deine sündigen Taten, Worte und Gedanken weiterhin von Gott notiert. Sie sind nicht egal. Aber sie verurteilen dich nicht. Gott sagt dann nicht auf einmal, oh, die Liste hänge ich jetzt wieder ab, jetzt muss er doch sterben, sondern die Liste bleibt hängen. Alles wird weiterhin notiert, ja. Und damit ihr das wirklich zu schätzen wisst, dürft ihr dieses Bild bitte mit nach Hause nehmen. Diese Liste von dir ganz persönlich, von mir aus auch gerne mit Foto von dir drauf, hängt am Kreuz, ist auch mit dem Blut durchtränkt, was Jesus am Kreuz vergossen hat. Damit wir nicht denken, dass das irgend so eine billige Sache ist. Ich darf sündigen, so viel ich will, kann machen, was ich möchte. Aber wenn mir das Bild wirklich wichtig ist, dann weiß ich, ja, ich stehe nicht mehr unter der Macht der Sünde. Ich bin freigesprochen, mir ist vergeben worden. Aber der Preis war hoch. Jesu Leben, Jesu Blut hat das überhaupt erst ermöglicht, dass meine Liste am Kreuz hängt, dass mir vergeben worden ist. Denn das höre ich immer wieder, wenn man darüber nachdenkt, sind alle meine Sünden vergeben? Kann ich als Christ machen, was ich will? Das geht doch nicht. Ich kann doch nicht einfach dann sündigen und sagen, ach, Jesus vergibt mir schon. Macht auch keiner meiner Erfahrung nach. Wer dieses Bild wirklich im Kopf hat, wie Jesus am Kreuz hängt und blutet und stirbt, und meine Liste hängt dabei an seinem Kreuz, dann kann mir keiner erzählen, dass man dann sagt, jetzt sündige aus lauter Freude darüber, dass Jesus mir alles vergeben hat. Macht keiner. Aber wenn man diesen Gedanken hört, könnte man schnell dahin kommen, dass man sagt, dann sündige ich halt, alles ist mir vergeben. Aber wer dieses Kreuz wirklich versteht, was da passiert ist, dem geht das ans Herz. Dem geht das an die Eingeweide, an die Seele. Und mir ist es wichtig. Mir ist es auch wichtig, was Gott will und was Jesus für Gebote für mich hat, die nicht mehr eben zum Tod führen, sondern zum Leben. Die Gebote Gottes ändern sich. Sie klagen dich nicht mehr an, sondern sie zeigen dir den Weg. Sie wollen dir Leben geben, weil sie gut und richtig sind. Denk mal darüber nach, das sind keine einfachen Gedanken heute Morgen, aber sie sind wichtig für unser Leben, dass wir nicht selbst wieder die Sünde aufrichten und sagen, du darfst aber das nicht, du darfst jenes nicht, und die typischen Sachen, wenn man so hört über Leute, die über den christlichen Glauben nachdenken, ach, da muss ich ja immer so auf so viele Sachen verzichten. Dass es eine Qual ist, Christ zu sein. Aber wer das Kreuz kapiert mit der Liste dran, der weiß, dass da Leben zu finden ist, und ich halte mich gerne an die Gebote. Und ich gebe mir Mühe, sie sind mir nicht egal. Auch in dem Wissen, dass ich trotzdem immer wieder sündigen werde, mit Gedanken, Worten und Taten. Aber dann quält mich das. Dann quält mich das, und mir ist es eigentlich von Herzen wichtig, dass ich mich an Gottes Gebote halte. Ein Christ ist Sünder, und ist gerechter zugleich. Ein Christ sündigt, aber er bereut schnell wieder seine Sünden und kommt damit ans Kreuz in dem Wissen, dass er dort auf der Liste alles abgeben kann. Wer Jesus nachfolgt, an ihn glaubt und getauft ist, leidet an der eigenen Schuld und hat den Wunsch, sie loszuwerden. Und es kann sein, dass man aus mancher Schuld nicht rauskommt. Ich hatte ein Gespräch mit einem homosexuellen Mann, der an Jesus glaubt, und der litt darunter. geht nicht darum, dass wir dann auch wieder das Gesetz aufrichten und mit dem Finger auf ihn zeigen. Wenn man versteht, dass dieser Mann darunter gelitten hat. Er wusste, es ist nicht in Ordnung, dass Jesus und Gott das nicht gutheißen, aber er konnte nicht aus seiner Haut und er quälte sich damit. Und da können wir nicht mit dem erhobenen Zeigefinger wieder auf ihn zeigen und sagen, du musst erst die Sünde loswerden. Ja, die muss er loswerden am Kreuz. Aber er glaubt an Jesus und er leidet an seiner Schuld und kommt da nicht raus. Vielleicht sogar ein Leben lang nicht. Vielleicht ist das für manchen eben eine Bürde, an mancher Schuld ein Leben lang zu leiden, an mancher Sünde und da nicht rauszukommen, weil wir in einer Welt leben, die nicht perfekt ist. Es wird auch keiner hinkriegen, zu 100% nie mehr Sünder zu sein. Was wir hinkriegen, ist eben, dass wir nicht mehr verurteilt werden, die Sünde uns nicht mehr anklagt, wir Angst haben müssen zu sterben, sogar über den Tod hinaus. Diese Angst hat uns Gott genommen. Diese Macht der Sünde, die Macht der schlechten Seite in uns ist nicht mehr existent, ist begraben. Und Jesu Worte und Gebote sind mir trotzdem nicht egal, auch wenn ich weiß, dass sie mein Leben nicht mehr bestimmen, nicht mehr auf mich zeigen, sie liegen mir am Herzen. Und da kannst du immer das auch überprüfen, deinen eigenen Glauben, wenn dir das in der Seele wehtut. Wenn du lügst oder neidisch bist, du ein böses Wort sagst zu jemandem und du dann später zu Hause denkst, Mist, das hat Gott garantiert nicht gefallen, da bin ich wieder sündig geworden. Dann stehst du auf und versuchst es am nächsten Tag wieder. Immer in dem Wissen, dass das Gesetz nicht auf Platz 1 steht, sondern die Barmherzigkeit und Gnade, die wir nur haben, weil Jesus Christus begraben, gestorben ist und auferstanden ist. Denn das ist ja das Schöne auch. Es bleibt ja nicht nur bei diesem Begrabenwerden. Es kommt ein neuer Mensch heraus, neues Leben ohne diese schlechte Seite. Und eigentlich war es ja Jesus, der gedemütigt worden ist am Kreuz. Der hing da nicht, wie das in allen Darstellungen gezeigt wird, mit Tuch um den Hüften. Der hing da nackt und entblößt und gedemütigt, voller Blut. Und dann schreibt aber Paulus im letzten Vers genau das Gegenteil. Gott hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, alle anderen haben gedacht, da hängt doch Jesus, der Sohn Gottes, nackt und gedemütigt und tot. Wir haben es geschafft. Und Gott verwandelt diese Demütigung in einen Triumphzug, macht einen Sieg daraus und führt die besiegten Feinde vor, öffentlich zur Schau gestellt, entkleidet, entkräftet, entwaffnet, entmächtigt. Sorgen, Angst, Krankheit, Tod, Sünde, Schulden, böse Geister und den Teufel selbst entmachtet und bloßgestellt. Ihr dachtet, ihr habt Kraft über Gottes Sohn, ihr könnt ihn töten, habt ihr nicht. Ihr seid kraft- und machtlos. Jesus lebt. Schaut ihn euch an. Schaut die Nagelmale an und seht, wer hier entblößt hängt und wer hier entkräftigt und entmachtet worden ist. 3 Tage sah es wirklich so aus, dass Jesus tot war. Aber danach kam der große Triumph. Im Hebräerbrief lesen wir in Kapitel 2, Christus ist nun auch ein Mensch geworden wie wir, um durch seinen Tod dem Teufel als dem Herrscher über den Tod die Macht zu entreißen. So hat er alle befreit, die ihr Leben lang in der Furcht vor dem Tod gefangen waren. Gott hat dich frei gemacht durch Jesus Christus. Zumindest bietet er es dir an. Du kannst es in den Wind schießen und sagen, papalapap, Blödsinn. Theologische Überlegungen, die nicht in Frage kommen, aber es geht hier um dein Leben. Und du kannst nicht mehr sagen, wenn du solche Wörter hörst, solche Predigten, habe ich nicht gewusst, tut mir leid. Ich dachte, du kehrst alles unter den Teppich. Nein, Gott heftet es ans Kreuz, nicht unter den Teppich und lässt auch kein Gras drüber wachsen. Heftet es an das Kreuz, um dich zu befreien. Lebe nach seinen Geboten, nicht aus Angst oder Zwang, sondern aus Liebe zu ihm, weil Leben darin steckt. Für dein Leben und deine Freiheit hat Jesus den Preis bezahlt. Mit seinem Blut, mit seinem Leben. Und das sollten wir nicht vergessen, bei aller Freiheit, die wir jetzt haben. Und ich hoffe, dass du darüber nachdenkst, weil wir alle eben sterben müssen. Und ist das nicht schön, dann zu wissen, dass das Konto leer ist und dass Gott nicht die Liste in der Hand hält, sondern mich mit offenen Armen empfängt? Und das ist immer die Entscheidung jedes Einzelnen, zu sagen, glaube ich nicht dran oder ich glaube daran. Aber eben die Konsequenzen sind wunderbar, wenn du daran glaubst. Alles, was schlecht ist, begraben und lebendig gemacht durch Jesus am Kreuz. Das sind gute Aussichten. Denkt mal drüber nach, wie das ist mit Sünde, Tod und Teufel, mit eurem Leben und wer Macht über euch hat, ob ihr die loswerden wollt. Gottes Segen.